Ja, himmlischer Vater, das ist unser größtes Verlangen, dich zu erheben in unserem Leben. Und so wollen wir dir die Ehre geben von diesem Tag. Wir preisen dich darüber, dass du mit uns bist und für uns bist. Du bist Immanuel, der Gott mit uns, für uns. Nichts kann uns trennen von deiner Gegenwart und von deiner Liebe. Und so wollen wir unsere Herzen öffnen gegenüber dir und deinem Wort und deinem Wirken. Und wir sagen, Herr, wir sind hier vor dir, vor deinem Angesicht, dass du uns ganz neu begegnen kannst. Rede du in unsere Leben hinein mit deinem ewigen Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du mit uns und für uns bist. Komm, Heiliger Geist, berühre du jetzt die Herzen und die Leben, die Gedanken. Wir bitten dich, wirke an uns dein Werk und offenbare in unserer Mitte den Sohn, den Auferstandenen, und verherrliche du ihn in Jesu Namen. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist mir ein persönliches Vorrecht, hier im Kanton Aargau zu sein. Es ist ein Geschenk, da zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich wurde gebittet, zum Buch Ruth etwas weiterzugeben. So, wenn du eine Bibel dabei hast, so schlage doch mit mir das Buch Ruth auf im Alten Testament. Wir wollen dort hineinblicken in diese Geschichte und uns ansprechen lassen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat etwas vor für dich. Er möchte zu dir reden und dir persönlich dienen mit einem Wort des Herrn. So, wenn du das erste Kapitel aufgeschlagen hast, wir wollen uns heute einfach mit diesem ersten Kapitel beschäftigen, mit dieser Familie von Elimelech, der in einer sehr schweren Situation war mit seiner Frau, der Naomi, und seinen zwei Söhnen, dem Machlon und dem Kilion. Sie waren in einer sehr schwierigen, notvollen, existenziell bedrohlichen Zeit. Sie lebten in einer Hungersnot in Bethlehem, Judäa. Sie waren ursprünglich aus Ephraim, aus einem nördlichen Gebiet aus Israel. Sie waren zugezogen zu Bethlehem, zu Judäa. Und Elimelech heißt, Gott ist König. In dieser Zeit gab es keine Könige. Jeder tat, was selbst recht war in seinen Augen. Das können wir lesen im Richter, Kapitel 14, Vers 21. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Jeder war sein eigener König. Und Elimelech hatte diesen Namen, Gott ist König. Und Gott war schon König, bevor dann danach in der Zeit von Samuel das Volk Israel einen König wünschte. Gott wollte immer selbst König für sein Volk sein. Gerade in dieser Zeit der Richter, wo Gott die Richter gab, die Propheten und die Priester, wollte Gott selbst, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, König für sein Volk sein und sein Königreich offenbaren. Gott war schon immer König. Und er wird es auch immer sein. Gott zeigt uns mit dieser Geschichte und mit der Namensgebung von Elimelech, Gott ist König. Er, der Herr, ist und bleibt ein König. Gott ist König. Wie wunderbar. Ist er dein König? Darf er König sein in deinem Leben, regieren in seiner Art und Weise, mit seinem Wesen, seiner Liebe? Der Herr möchte König sein in deinem Leben und regieren. Sein Königreich möchte anbrechen in deinem Leben. Er möchte sich offenbaren mit seinem Königreich in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Not. Elimelech, sein Name bedeutet, Gott ist König. Und er ist ein Bild darauf, dass Gott schon immer König sein wollte. Gott gab uns danach, wir können das lesen, 1. Samuel Kapitel 8, ein Bild auf den kommenden König, den Saul, der gut begann und endete im Ungehorsam. Danach kam ein weiterer König, ein König nach dem Herzen Gottes, David. Und mit dieser Geschichte von Elimelech sehen wir, wie Gott die Heilsgeschichte für Israel und die Nationen schreibt. Denn mit Elimelech werden wir hineingebracht in den Stammbaum von Jesus Christus, der dann als König zur Welt kam in Bethlehem, geboren wurde und vor dem Pilatus stand, weil er König war. Und Pilatus fragte ihn, bist du ein König? Und er sagte, dazu wurde ich geboren, Johannes 19. Als König, als Messias bin ich zu dieser Zeit geboren worden. Und für das wurde er auch gekreuzigt, als König der Juden. Und in der Offenbarung, Kapitel 19, können wir lesen, dass er dann der König aller Könige ist und bleiben wird. Und mit Elimelech und dieser Geschichte sehen wir, dass Gott sich offenbart als König, aber auch dann, dass sein Sohn als König aller Menschen zur Welt kam, damit wir Eintritt bekommen ins Königreich. Wie wunderbar diese Geschichte doch uns werden kann, die Geschichte von Elimelech und Naomi. Elimelech heißt Gott, mein Gott ist König. Ist Gott, dein König? Die Geschichte von Elimelech ist eine prophetische Geschichte, ein prophetisches Buch. Und sie möchte in unsere Zeit hineinreden. Es heißt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, 16 und 17, jedes Wort ist vom Geist Gottes eingegeben. Und dieses Wort vom Geist Gottes, Theopneutos, heißt auch das alttestamentliche Wort, ist vom Geist Gottes eingegeben. Und es ist nützlich, uns zu lehren, zurechtzubringen, damit wir vor Gott gerecht dastehen können. Jedes Wort, auch die alttestamentlichen Geschichten sind vom Geist Gottes eingegeben. Auch gerade diese Geschichte von Ruth. Und sie möchte uns befähigen, trainieren, zurechtbringen, damit wir vor Gott gerecht dastehen können. Der Geist Gottes möchte dir heute begegnen. Und wenn wir so eine alttestamentliche Geschichte anschauen, dann will uns diese Geschichte auch immer den Glauben näher bringen. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir können dies lesen im Hebräerbrief 11, 6. Wir brauchen den Glauben gegenüber Gott, denn Gott sucht immer Glauben und das Vertrauen, dass wir ihm gegenüber entgegenbringen können. Und wir werden sehen in diesem ersten Kapitel, wie sich eine Frau entschied, im Glauben Schritte zu gehen. Eine wunderbare Geschichte, wie uns der Glaube ganz praktisch alltäglich näher gebracht wird. Wenn wir so eine alttestamentliche Geschichte anschauen, dann sehen wir auch immer Schattenbilder, Vorschattungen auf etwas, was dann gekommen ist oder noch kommen wird. Wir können dies lesen im 1. Korinther Kapitel 10, 11 oder Hebräer 10, 1, Kolosser 2, 17. Vorschattungen auf Realitäten, die wir in Christus Jesus sehen oder die uns persönlich als Gemeinde dienlich sind, damit wir fähig sind in dieser Zeit, die Weisung des Herrn zu erkennen. Also wir sehen Schattenbilder, prophetische Bilder auf etwas, was in der geistlichen Welt Realität ist oder was auch ganz praktisch in unserem Leben Realität werden kann. Wenn wir so eine Geschichte anschauen wie die von dem Buch Ruth, dann spricht es auch immer uns persönlich und direkt an und es offenbart unsere innere Motive. Das können wir lesen im Richter Kapitel 3, Vers 4, Hebräer 4, 12. Es offenbart unser Inneres, unsere Haltungen, unseren Ist-Zustand, unsere Motivationen. Und so sehen wir dann auch in diesen Personen, in dieser Geschichte, was ihre Haltung war, ihre Motivation war, ihre Not war, ihre Ängste, ihre Sorgen waren. Und wenn wir diese Geschichte anschauen von Ruth, dann ist es immer auch ein Bild auf Jesus Christus. Jesus Christus sagt selbst im Johannes 5, 39, ihr durchforscht die Schriften, um darin das ewige Leben zu finden. Sie, die Schriften, sie zeugen von mir. Diese Geschichte möchte uns das ewige Leben näherbringen, uns hineinführen in die Ewigkeit, in diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater, der uns von jeher mit ewiger Liebe geliebt hat. So, lasst uns hineinsehen in diese Geschichte, als sich Elimelech entschied, nach Moab zu ziehen mit seiner Frau, der Naomi. Sie lebten in Bethlehem, Judäa. Bethlehem heißt das Brothaus. Und in dieser Zeit war im Brothaus Gottes in Israel kein Brot. Und in Judäa, ein Name auf Dank und Lobpreis, war kein Lobpreis, sondern es war Zerbruch, Not und Schmerz. Diese zwei, Elimelech und Naomi, kamen aus Ephraim, aus einem Land, das den doppelten Segen auf sich hatte. Ephraim, wenn wir das anschauen aus der Geschichte, war der einzige, der den doppelten Segen zugesprochen bekam von Jakob. Jakob segnete den Stamm Ephraim mit dem doppelten Segen und sie bekamen das doppelte Anteil an Land. Sie hatten einen doppelten Segen auf sich. Und sie, die wollten nach Bethlehem kommen, um dort sich niederzulassen. Und manchmal kommen wir auch, wir suchen den Segen, wir wollen die Fülle des Lebens. Und dann erleben wir vielleicht gerade auch im Haus des Herrn einen Mangel. Es mangelt an der Führung des Herrn, an einem Wort des Herrn. Wir können lesen im ersten Buch Samuel Kapitel 3, Vers 1, und das Wort des Herrn mangelte zu dieser Zeit. Es war nicht so, dass der Herr oft redete. Samuel kam dann zur Welt und der Priester Eli und seine Söhne, sie taten nicht, was Gott wohlgefällig war. Und es hieß dann, dass der Herr zu Samuel sprach, Samuel! Und er kannte die Stimme des Herrn nicht. Und so ging er ja zu Eli, er kennt die Geschichte, dreimal ging er hin. Und dann beim vierten Mal sagt er, ja, wenn du dann wieder diese Stimme hörst, dann sage, hier bin ich, dein Knecht hört. Und der Herr begann wieder durch Samuel, einen Propheten zum Volk zu reden, weil das Wort des Herrn mangelte zu dieser Zeit. Es war nicht nur eine existenzielle Bedrohung von Nahrung, die mangelte, sondern auch vom geistlichen Wort, das nicht da war. Und so kann es auch in unserem Leben sein, dass der Herr gar nicht mehr so persönlich und direkt redet oder dass wir seine Stimme gar nicht mehr unterscheiden können oder erkennen. Oftmals mangelte es und mangelt es heute noch im Volk Gottes an Erkenntnis über den Willen Gottes. Und das ist das, was der Herr tun will. Er will uns erfüllen mit der Erkenntnis seines Willens, auf das wir prüfen können, worauf es ankommt. So betet es Paulus im ersten Kolosserbrief. Diese liebliche Naomi, Naomi heißt die angenehme, liebliche, gütige, sie macht sich auf den Weg nach Moab. Und Moab, dieses Wort heißt vom Vater. Wir können ja das auch lesen im ersten Buch Mose Kapitel 19, sehen wir die Entstehungsgeschichte des Volkes Moab. Moab kommt, der Name heißt vom Vater, von Lot und seinen zwei Töchtern. Darum heißt das Volk heute Moab, vom Vater, vom Inzest des Vaters. Und diese Familie suchte in ihrer existenziellen Not Brot beim Vater, aber beim falschen Vater. Bei dem Vater, der nie unsere Erfüllungen erfüllen kann. Wenn wir aus den Wegen des Herrn gehen, dann werden wir immer erleben, wie Zerbruch, Not und Schmerz kommt. Und genau das erlebte Elimelech und Naomi in Moab. Elimelech starb nach kurzer Zeit. Was für ein Zerbruch dieser Frau, die mit diesem Namen, die liebliche, die angenehme, die gütige, konfrontiert war in der Fremde mit einem Mann, der frühzeitig starb, der ihr immer wieder den Halt gab. Sie fand in ihrem Mann Halt, Sicherheit und Geborgenheit, einen Zugang zu Gott. Sie wurde immer wieder erinnert, wenn sie Elimelech sprach, Gott ist Vater. Sie wusste ja, was der Name bedeutet. Sie war ja Hebräerin. Sie verstand, was sie sagte. Und Elimelech wusste, was ihm zugesprochen wurde. Und Elimelech war der Einzige in dieser Zeit, der sich ausrichtete nach Gott und nach seinen Geboten. Und trotzdem führte die Not ihn nach Moab. Und manchmal führt uns die Not, die Auswegslosigkeit in Situationen hinein, wo die Not noch größer wird. Wenn Menschen unter Druck stehen, ist es oft der Fall, dass sie unter Druck noch größere Fehler tun. In der Not, die Not noch verschlimmern, weil sie nicht zuerst Gott suchen, sondern sich aus der Not heraus dem hingeben, was sie denken, was sie jetzt zu tun haben. Man ist ein Spielball der Umstände, sieht sich als Opfer. Und Elimelech und Naomi waren in Moab, sie waren konfrontiert mit Schwierigen und wir alle sind konfrontiert in unserem Leben mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöten, Ängsten, Sorgen, Bedrohungen ereilen uns alle. Gott lässt es regnen, über dem Gerechten wie dem Ungerechten. Das Gute trifft nicht nur den Frommen und den Gerechten, sondern auch den Ungerechten. Beides trifft auch den Nachfolger von Jesus Christus. Und diese Geschichte will uns helfen, in Nöten ein neues Bekenntnis zu haben. Sie will uns helfen, diese Geschichte gerade in schwierigen Zeiten an Gott dran zu bleiben. Der Heilige Geist möchte dich ermutigen, dass du ganz nah bei ihm bleibst. Naomi, diese liebliche, diese angenehme Frau, diese gütige Frau, erlebt große Not. Vielleicht geht es dir gleich, wenn du zurückschaust auf dein Leben. Du warst mal aufgestellt, fröhlich, positiv, glaubensvoll, mutig, kühn. Und jetzt fragst du dich, weswegen bin ich in dieser Situation? Weswegen hält dieses Leid immer noch an? Naomi sah dann, dass ihre zwei Söhne auch starben. Der Machlon und der Kilion starben auch in Moab, obwohl sie geheiratet haben. Der Machlon heiratete die Ruth und der Kilion die Orpa. Sie wollten dort leben. Sie lebten in Moab. Und jetzt muss die Mutter Naomi sogar den Verlust ihrer zwei Söhne verarbeiten. Diese liebliche, wunderbar gütige, angenehme Frau, wo es angenehm ist, mit ihr zu sein, erlebt große Not, starke Not. Was heißt der Name Machlon? Machlon kommt vom Hebräischen Machala. Und in diesem Wort Machala gibt es zwei Wörter, Machala und Machal. Das eine ist Vergebung und das andere ist Krankheit. Machala, Krankheit, und Machal, Vergebung. Also der Machlon hatte eine Krankheit durch Unvergebenheit, weil er nicht vergab. Man muss sich das mal vorstellen, wie wunderbar dynamisch dieses hebräische Wort dort in dieser Geschichte platziert ist. Mach, Machlon, Machala, Machal. Eine Offenbarung über einen Menschen, der Not hatte, zu vergeben. Und Unvergebenheit führt sehr schnell zu innerer und psychischer, praktischer Krankheit. Und er starb. Machlon war krank und er starb vorzeitig in Moab. Er war einer, der das Gesetz übertrat. Wir können das lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 4 heißt es, jeder, der eine moabitische Frau zu sich nimmt, tut das Unrecht. Sie wussten nach der Zeit, wo Elimelech nicht mehr da war, ihr Vater, sie wussten nicht mehr, was gut ist. Sie taten einfach, was recht war in ihren Augen. Und sie heirateten, sie verliebten sich und das ist ja wunderbar und schön. Aber sie, diese zwei Söhne, vor allem auch der Machlon, sie hatten danach nicht die Vergebung. Machal, vergeben, Vergebung bekommen. Und wenn wir dies lesen im Neuen Testament, sehen wir, wie wichtig es ist, zu vergeben. Im Matthäus können wir dies lesen, ab Vers 21 bis folgende. Da sehen wir dieses Gleichnis, dieses ungerechten Knechten, der eine große Schuld erlassen bekam. Aber er selbst hatte einen Schuldner, dem er die Schuld nicht erließ, nicht vergab, nicht losließ. Und er ließ diesen kleinen Schuldner ins Gefängnis stecken. Als das der König hörte, Elimelech, Bild auf König, auf den Herrn, als das der König hörte, sagte er, was tust du da? Ich habe dir so eine große Schuld erlassen. Und nun hast du einen kleinen Betrag, der dir nicht ausgezahlt wurde. Und du steckst ihn ins Gefängnis, du würgst ihn, du möchtest sogar seine Familie verkaufen zu Sklaven, damit du diesen kleinen Betrag bekommst. Nun, ich stecke dich ins Gefängnis, dass du abbezahlst, was du mir schuldest. Und die Folterknechte werden dich foltern, bis du alles abbezahlt hast. Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Schuld, die an einem begangen ist, nicht loszulassen, führt in Unfreiheit, in Gefangenheit. Und sie quält einem so sehr, wie wenn Folterknechte einem schlagen. Man ist gefoltert und gequält durch die Schuld, die an einem begangen wurde. Unrecht, die selbst an einem getan wird, sie schmerzt. Und wenn man sie nicht loslässt und vergibt, dann gibt es sogar die Dimension, so sagt es die Bibel, dass wir dadurch gefoltert werden von Knechten. Und das spricht auf eine geistliche Dimension hin, dass wir gefoltert sogar werden können von Dämonen, die uns plagen, verdammen und anklagen, niederdrücken, schlagen. Unvergebenheit führt nicht nur zu Krankheit, sondern auch zu Gefangenschaft, zu Qualen, zu inneren Qualen, zu psychischen Qualen, zu physischen Qualen und zu vorzeitigem Tod. Und das ist ein Mahnmal. Dieser Machlon wird in diesem Buch für uns als Gemeinde, die wir das neutestamentliche Verständnis haben, zu einem Mahnmal, dass wir schnell im Vergeben sein sollen. Im Epheserbrief Kapitel 4 heißt es, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, sondern gebt und geht schnell aufeinander zu und vergebt euch. Lasst dem Teufel keinen Raum in euren Herzen. Was heißt der zweite Name? Der Kilion. Kilion kommt auch von einem hebräischen Wort und es heißt vergehen. Vergehen, und von diesem Wurzelbegriff her kommt auch dann die Schwindsucht. Auch der Kilion lebte nicht in den Wegen des Herrn, auch nicht im Moab, auch nicht in der Fremde, sondern er tat, was nicht angenehm war vor Gott und den Geboten des Herrn. Und er hatte viele Vergehen. Und er starb. Unsere Vergehen lassen uns schwinden, lassen uns klein werden. Es heißt im Neuen Testament, und wir können dies auch in der Offenbarung lesen, dass wir alle einmal vor Gott erscheinen müssen für das, was wir getan haben, für das Gute wie für das, was nicht gut ist. Wir werden alle einmal vor Gott hingestellt werden und Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir gelebt haben, für das, was wir gesagt oder getan oder nicht getan haben. Wir werden Rechenschaft ablegen für unsere Vergehen, aber auch für das, was wir gut getan haben. Und der Kilion, der zweite Sohn, starb in Moab. Was ist Moab? Moab ist ein Bild auf einen Test. Sie waren 10 Jahre in Moab. Wenn wir dieses erste Kapitel lesen, Ruth Kapitel 1, sehen wir, sie waren 10 Jahre in Moab. Ruth Kapitel 1, Vers 6, können wir das lesen. 10 Jahre. Und wenn wir die Zahl 10 im Alten wie im Neuen Bund anschauen, steht sie immer für Test oder Prüfung. 10 Kundschafter kamen zurück und sagten, unmöglich. 10-mal wurde der Lohn von Jakob bei Laban verändert. Wir kennen die Geschichte der 10 Jungfrauen, der 10 Gebote, des Zehnten. In dem Prediger Kapitel 7, Vers 9 heißt es, die Worte des Herrn sind 10-mal geläutet, bevor er etwas spricht. Sie sind geprüft und getestet. Die Zahl 10 steht immer für Test, für Prüfung, wo wir uns bewähren können. Monatlich können wir uns bewähren, indem wir den Zehnten geben. Der Herr prüft uns darin und öffnet die Himmelsfenster und bedroht den Mammon. Wir können mit dieser Zahl 10 durch die ganze Bibel hindurch sehen, dass die Zahl 10 steht für Test und Prüfung. Und sie waren in Moab 10 Jahre lang. Und sie hatten einen Test. Und wir können auch so durch Tests gehen als Christen, als wiedergeborene Christen, als Kinder Gottes. Testet uns der Herr, damit wir selbst verstehen, was in uns ist. Der Herr muss ja nicht uns testen, weil er nicht weiß, was in uns ist. Aber er testet und zeigt uns damit, damit wir unseren Stand sehen, der Reife, der Nachfolge, der Christusähnlichkeit. Und er lässt uns verstehen mit diesen Tests und diesen Prüfungen, ob wir uns bewähren, ob wir Standvermögen haben, ob wir entschieden sind, ihm nachzufolgen. Tests sind ja immer da, um zu sehen, wie man steht. Sie prüft die Prüfungen, sie sollen uns nicht befremden, sagt der Jakobus. Wir alle werden geprüft, wie Gold geläutet wird, damit es danach kostbarer ist. Prüfungen sind nicht schlecht, per se. Wenn man durchfällt, dann ja, weiß man, man hat noch etwas nachzuholen und nachzubessern. Und vielleicht haben sicherlich auch so Prüfungen hinter sich und vielleicht bist du mal durch eine Prüfung gefallen. Es ist nicht angenehm. Na klar, man wünscht sich immer den Prüfungserfolg. Aber wie gut ist es, dass Gott uns immer wieder die Möglichkeiten gibt, uns zu bewähren. Gott verdammt uns ja nicht, wenn wir in der Prüfung versagen, sondern er richtet uns wieder auf und hilft uns. Er stärkt uns. Und so sehen wir in dieser Geschichte von Ruth 2 Frauen. der Machlon, er heiratete die Ruth. Und der Kilion, er heiratete die Orpa. Und jetzt haben wir da drei Witwenfrauen in Moab. Ohne die Liebe ihrer Männer, ohne die Fürsorge und die Hilfe und die Unterstützung ihrer Männer. Und das wünsche ich niemandem. Niemand soll diesen Schmerz ertragen müssen, aber das Leben ist so. Wir wünschen uns niemandem den Zerbruch, die Trennung, den vorzeitigen Tod jemanden, wo man liebte. Aber das Leben, man kann es nicht kontrollieren. Und so hatte Orpa und Ruth wie Naomi Schmerzvolles zu verarbeiten. Den Verlust eines geliebten Menschen. Und in diesem Moment kommt so etwas Hoffnungsvolles uns entgegen. Die Naomi hört, in Moab, in Bethlehem hat der Herr wieder Brot. Nach 10 Jahren Not, Leid, hört sie plötzlich wieder, in Bethlehem, Judäa, gibt's Brot. Und sie entschließt sich in der Fremde, ich will zurück zum Ursprung. Ich will zurück zum Wort Gottes, zum Brothaus, wo der Lobpreis ist. Ich will zurück. Ich will nicht mehr länger in der Fremde sein, wo es mir nicht gut geht. Ich will zum Herrn zurück. Und sie entschied sich, umzukehren. Und sie hatte einen Metanoia-Moment, einen Umkehr-Moment, wo sie ihre Gedanken erneuerte. Sie tat Buße. Es steht nicht darin, sie tat Buße, aber ihr ganzes Leben und ihr Weg, den sie einschlug, zeigt, dass sie umkehrte, zurückkehrte zum Brothaus. Und sie sagte, ich will zurückgehen. Sie erneuerte ihre Gedanken, ihre Gesinnung. Sie sagt, ich will nicht mehr länger eine Fremde sein an einem Ort, wo ich nicht hingehöre. Ich gehöre nach Israel, ins Brothaus. Und du gehörst in die Gemeinde. Du gehörst dorthin, wo das Wort des Herrn verkündet wird. Du gehörst dorthin, wo der Lobpreis aufsteigt zum Herrn. Du gehörst dorthin, wo du deine Wurzeln hast, nach Israel. Wir sind alle aus den Nationen eingepfropft in diesen edlen Ölbaum und haben Anteil an diesem wunderbaren Erbe, das uns gegeben ist im alten Bund, der immer noch gültig ist. Wir sollen solche Menschen sein, die sich entscheiden, wie Naomi zurückzukehren zum Brothaus des Herrn. Und was machte dann diese Frau, diese Naomi? Sie sagte, liebe Schwiegertöchter, so schön, ihr nehmt mich an, ihr unterstützt mich, ihr seid mein einziger Trost, aber ich möchte, dass ihr wieder heiraten könnt. Ich kann ja euch keinen weiteren Sohn bringen. Das war damals die Regel, dass man aus der eigenen Familie den nächsten Verwandten heiraten soll. Das konnte sie ja nicht liefern. Sie hatte ja keinen Mann mehr und ihre Söhne waren tot. Und so sagte sie, auch wenn ich noch Hoffnung hätte, das würde zu lange gehen, bis dieser Junge da groß wäre und ihr ihn heiraten könnte. Ja, nur eine Frau könnte ihn überhaupt heiraten. Also bitte geh zurück nach Moab. Und sie verabschiedete, die Naomi verabschiedete ihre zwei Schwiegertöchter mit einem Kuss. Und was geschah dann? Die Orpa sagte und weinte, sagte, gut, ich gehe zurück. Und sie küsste die Naomi und ging zurück. Lasst uns mal kurz hier stehen bleiben. Orpa, der Name Orpa kommt vom hebräischen Wort Hinterkopf, Nacken. Und sie wird ein Bild für einen Mensch, der sagt, ich wende mich ab vom Segen. Wir sollen nie unser Angesicht von Gott abwenden und ihm den Nacken zuwenden, den Hinterkopf, sondern unser Angesicht soll immer dorthin gerichtet sein, wo das Wort des Herrn ist, der Segen des Herrn ist. Und wir sollen uns eins machen mit diesen Menschen, die zum Segen des Herrn gehen, mit Naomi. Und Orpa sagte, gut, du hast mich nicht gewollt, ich bin nicht erwünscht, du lässt mich im Segen gehen, ja gut, dann gehe ich. Menschen, die keine Verwurzelung haben in ihrem Verständnis, was ihr Heil ist, werden zurückkehren in die Welt, ins Alte. Matthäus Evangelium Kapitel 13 können wir das lesen. Jesus erklärt dort im Gleichnis das, was wir alles wieder auch hören und sehen, mit dem Gleichnis des Sämanns. Da ist das Wort gesät auf einen steinigen dürren Grund. Es wurde mit Freude aufgenommen und als die erste Bedrängnis und Not kam, ging dieses aufgegangene Saatkorn gleich wieder ein, weil es keine Wurzeln hatte. Und Orbe hatte keine Wurzeln in der Hoffnung, wer Gott ist. In dieser ganzen Zeit, dass Naomi erzählte, wer dieser Gott Israels ist, was Gott getan hat in der Geschichte mit seinem Volk, hat sie und konnte sie keine Wurzeln schlagen in diesen wunderbaren Taten und Heimsuchungen Gottes. Und sie sagte, gut, wenn du mich schon verabschiedest und mir einen Kuss gibst, mir ein Segenswort gibst, dann gehe ich. Wir sollen uns nie abbringen lassen von der Nachfolge. Nie. Sondern wir sollen Menschen sein, die tief verwurzelt sind im Verständnis darüber, was unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung ruht nicht auf Menschen und nicht auf das, auf dem, was wir sehen, sondern unsere Hoffnung ruht auf Gott, dem Gott der Hoffnung, der uns erfüllt in unserem Glauben mit Frieden und Freude. Paulus sagt es so, Römerbrief Kapitel 15, Vers 13 heißt es, und wir haben einen Gott der Hoffnung, der uns erfüllt in unserem Glauben mit Frieden und Freude. Und Orpa hatte beides nicht. Sie hatte keinen Frieden, keine Freude und auch keinen Gott der Hoffnung, sondern sie hatte ihre Götter in Moab. Und dann sehen wir, wie diese Ruth sich entschied. Ruth hörte bei der ersten Ablehnung und Zurückweisung, sie überhörte es einfach. Und sie entschied sich zu sagen, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Wo du bleiben wirst, werde ich auch bleiben. Dein Volk ist auch mein Volk. Wo du sterben wirst, werde auch ich sterben. Nur der Tod wird uns scheiden können. Und sie wird ein zweites Mal und ein drittes Mal abgewiesen. Wenn wir heute die Juden anschauen, die Rabbiner anschauen, fragen sie einen Heiden, der sich konvertieren möchte zum Judentum, dreimal, willst du wirklich konvertieren zum Judentum? Wir müssen ja nicht konvertieren zum Judentum. Aber sie fragen wirklich, möchtest du das Alte zurücklassen und das Neue annehmen? Möchtest du das? Und sie leiten das von dieser Stelle ab mit Naomi und Ruth. Und sie sagte, ich bleibe dran bei dir. Ich bleibe an deiner Seite. Wo du hingehst, gehe auch ich hin. Wo du bleiben wirst, werde auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und da sehen wir wieder dieses Bild, diese Naomi, die in ihrer Verbitterung andere wieder verbittert. Die in ihrer Enttäuschung andere enttäuscht. Und die selbst über sich sagt, ich bin nicht mehr die Liebliche, sondern ich bin die Mara, die Verbitterte. Verbitterte Menschen verbittern. Enttäuschte Menschen enttäuschen. Verletzte Menschen verletzen ganz schnell auch wieder andere. Und Mara steht auch auf einem Naomi, steht auch für ein Bild auf Israel. Israel ging durch viel Not und Leid und hat viel Bitteres erlebt. Und Gott ist heute dran, sein Volk aus allen Nationen zu sammeln und zurückzurufen nach Israel. Und wir können es vor unseren eigenen Augen sehen, wie Gott sein Volk sammelt. Aus tiefster Not und Bedrängnis, Verfolgung. Und wir sollen als Christen zum Volk Israel halten, wie eine Ruth, und sagen, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist auch mein Volk. Und so werden wir ein gemeinsames Volk, nach 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Und das ist das priesterliche Königegeschlecht, das seine Tugenden verkündet, das versetzt wurde von der Finsternis ins Licht. So sind wir dann ein Volk, eingepfropft als wilde Ölzweige im wunderbaren, edlen Ölbaum, in der Wurzel Gottes, Jesus Christus, dem Erlöser. Das Heil kommt aus den Juden, wie es heißt, Johannes 4, 22. Und so sehen wir, dass diese Ruth sich entschied, nach Israel, Bethlehem, Judäa zurückzukehren mit dieser Naomi, der Verbitterten. Und sie ließ sich nicht abwenden. Sie, auch diese Ruth, hatte einen Umkehr, einen Bußmoment. Und sie sagte, ich wende mich ab von all diesen Götzen, denen ich gedient habe. Ruth heißt die schlichte Gottesdienerin. Und sie wandte sich ab als Götzendienerin von ihren Göttern von Moab und sagte, nein, der Gott Israels, ihm will ich in aller Schlichtheit und Einfachheit dienen. Und dir dienen, meine Schwiegermutter Naomi, auch wenn du verbittert bist, wenn du Leid erlebt hast, ich diene dir, so gut ich kann. Und so kommen sie und kehren sie zurück. Wir kommen schon zu Ende, wir könnten diese Geschichte dann noch, so Gott will, weiter vertiefen. Aber lasst uns hier mal noch innehalten bei dieser Naomi, wo sagt, ich bin die Mara. Die Bibel spricht ganz klar darüber, dass eine Wurzel der Verbitterung viele andere wieder verseucht und verbittert. Der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 12, 15, können wir sagen, achtet darauf, dass ihr keine Wurzel der Verbitterung in euch habt. Schaut darauf, dass ihr nicht zulasst, dass eine Wurzel der Negativität, der Enttäuschung, des Unglaubens oder was auch immer für Wurzeln in unseren Herzen Raum und Fuß fassen können, dass nicht das euch das Leben stiehlt. Wurzeln nehmen immer Kraft von uns. Wenn wir eine Wurzel des Unglaubens, der Negativität, der Enttäuschungen in uns haben, sie rauben uns die Kraft zu glauben, in der Hoffnung aufzustehen, kühn und mutig vorwärts zu gehen. Wurzeln saugen uns die Lebenskraft, den Frieden, nehmen uns die Ruhe und führen uns in die Unruhe. Wer in sich eine seelische Wurzel der Verbitterung, der Enttäuschung, der Verletzung hat, wird sehen, was die Früchte dieser Wurzeln sind. Eine Wurzel sieht man nicht. Sie ist immer verborgen im Boden oder im Leben eines Menschen. Aber jede Wurzel wird zum Vorschein kommen in den Früchten. Prüf dich einmal und überlege, wie denkst du? Wie redest du? Was geschieht in deinem Umfeld? Sind deine Worte genießbar? Oder kommt Frustration, Negativität, Kritik, Härte von dir als Frucht? Oder hast du die Früchte des Geistes, die wir haben sollen? Wie es Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 5, 22 und folgende. Das sind die Früchte des Geistes, die Liebe, die Güte, der Glaube, die Freundlichkeit, die Fröhlichkeit, die Milde, die Selbstbeherrschbarkeit, die Reinheit, die Keuschheit, die Treue. Kommen diese Früchte zum Vorschein, weil wir verwurzelt sind in der Wurzel? Jesus sagt, ich bin die Wurzel. Offenbarung 22. Jesus sagt, ich bin die Wurzel und wir sollen in ihm, der Wurzel, verwurzelt sein. Kommen diese Früchte zum Vorschein oder kommen die Früchte der Verbitterung zum Vorschein in unserem Leben? Mit der Naomi möchte man gerne Gemeinschaft haben, mit dieser lieblichen, gütigen, angenehmen, positiven, glaubensvollen Frau. Und auch wir Männer sollen positiv, glaubensvoll, gütig sein und nicht verbittert, harsch oder hart, cholerisch, jähzornig oder gierig. Wir sollen Männer sein, Frauen sein, die in dem Herrn verwurzelt sind und dieses frische Wasser des Lebens trinken und blühen und fruchttragend sind zu jeder Zeit, so wie es Jeremia als Verheißung gegeben hat, Jeremia 17, Vers 7 und 8. Was hast du für Wurzeln? Wie sieht dein inneres Leben aus? Wo bist du verwurzelt? Und wo gilt es, diese Wurzel heute abzuschneiden und vom Herrn ausreißen zu lassen aus deinem Inneren? Ich hörte einmal eine Geschichte von meinem Vater. Und er erzählte von dem Unkraut jäten vor der Garage. Vielleicht kennt ihr das so zwischen den Backsteinen da. Kommt von Zeit zu Zeit wieder mal ein Pflänzchen hoch. Und jetzt kann man das abzwicken. Und so nach ein paar Monaten, was hat man dann? Wieder das gleiche Pflänzchen. Warum? Weil die Wurzel immer noch darin ist. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist, der einfach Kosmetik betreibt. Er geht an die Wurzel, an die Ursache des Problems. und behebt es und ersetzt es mit seiner wunderbaren Liebe und Kraft. Wir sind berufen, nach Bethlehem zu gehen, ins Haus des Herrn. Bethlehem, dort, wo Ruth eingegliedert wurde in die Heilsgeschichte, Boas kennenlernte, vollen Lohn bekam, Schutz erlebte bei der Arbeit, Gemeinschaft erlebte, sie wurde eingeladen zu trinken und zu essen. Wo sie erlebte, wie diese verbitterte Naomi, wo sich selbst nennt das Mara, zu ihren Mentorin wird und sagt, mach dich einmal schick, bade dich, mach einen Eyeliner an, parfümiere dich und geh, mach so und so, geh zu Boas und sie zur wunderbaren Inspiration wird, dass Menschen aus den Nationen den Boas, den Löser, den Erlöser kennenlernen und danach in diesen wunderbaren Bund der Liebe kommen. Du bist berufen, volle Wiederherstellung zu erleben nach Gottes Gnade und Güte. Du bist zur Fülle berufen. Gott will, dass du die Fülle des Lebens entdeckst und empfängst und erlebst. Du bist nicht zu wenige berufen, sondern du bist zur vollen Fülle des Segens des Herrn berufen im Bund des Herrn, den er geschlossen hat durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha. Durch sein Blut haben wir einen neuen Bund. Durch seinen Leib haben wir ein neues Leben. Halleluja. Ich schließe diese Botschaft hier ab und ich möchte dich jetzt einladen, dass du dem Herrn eine Antwort gibst. Nicht mir, zuerst dem Herrn. Und wenn du merkst, du wurdest berührt durch das Wort, das verkündigt wurde vom Heiligen Geist, dann komm einfach nach vorne. Ich möchte dir die Hände auflegen und für dich beten. Lasst uns aufstehen miteinander. Und wenn du merkst, du wurdest berührt vom Herrn heute Morgen, dann zögere nicht, schau nicht links oder rechts, komm nach vorne und lass dir dienen vom Herrn. Ich möchte für dich beten. Dann werden wir noch in eine Zeit gehen des Lobpreises. Thomas wird dann weiter übernehmen. Aber komm, ich bin hier, um für dich zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Es wird nicht fruchtleer zurückkommen, sondern es wird bewirken, wozu es ausgesandt ist. Ich danke dir dafür, dass du alle Negativität, alle Mächte der Finsternis bindest jetzt, die hier wirken wollen. Du bist losgelöst von aller Negativität, von allem, was dich zurückhält. Kein Bedrücker kann dich zurückhalten. Kein Geist der Lüge kann dich jetzt belügen, dass du nicht nach vorne kommen kannst. Im Namen Jesus. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit jetzt ausgegossen wird und Menschen berührt. Ich bitte dich, Herr, dass du deine Gnade ausgießt über diesem heutigen Morgen und Menschen dienst, heilst, befreist und wiederherstellst. Und in ihrer Entschiedenheit stärkst, dass sie dranbleiben mit dir. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich um dein Erbarmen. Gerade dort, wo keine klare Entscheidung getroffen wurde, dir nachzufolgen. Ich bitte dich, Jesus, dass sich heute Menschen entscheiden, ihr ganzes Leben mit dir zu leben und zu sagen, Herr, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dein Erbarmen. Ich brauche deine Hilfe, dass du mich reinwäschst von jedem Vergehen, von jeder Schuld, von jeder Sünde. Ich brauche das, dass du mich herausreißt und herauslöst, dass du mich errettest, in dein Königreich hinein. Und wenn du nicht klar weißt, ob du errettet bist, ob Jesus Christus dein König und Herr ist, dann komm nach vorne und lass für dich beten. Heute ist der Tag des Heils. Es gibt keinen besseren Tag als dieser Tag, dass du sagen kannst, ich starte mein Leben mit Jesus Christus. Und wir beten, Vater im Himmel, dass gerade jetzt du hineinwirkst. Wenn du merkst, dein Herz klopft, du wurdest berührt, komm jetzt nach vorne. Komm jetzt in Jesu Namen.